Zuvor erschien von Ihnen beiden auch das Buch Brauner Boden, ein jüdischer Blick auf die deutsche Aufarbeitung der NS-Zeit. Was hat Sie beide dazu bewogen, sich mit diesem Themengebiet NS-Aufarbeitung in Deutschland zu befassen?
Ja, eine sehr gute Frage. Ja, wie Sie gehört haben oder wie Sie schon gesagt haben, ich habe viel mit der sozialen Gerechtigkeit zu tun. Und bevor ich nach Deutschland vor 12 Jahren kam, arbeitete auch ich für die Demokratische Partei in den USA und für mehrere Gerechtigkeitsprojekte in den USA. Und in Deutschland habe ich ein Land gesehen, der scheint sehr gut mit seiner Vergangenheit umzugehen. Also ganz ehrlich schien es mir. Und mit anderen jüdischen Menschen haben wir Deutschland als Modell gesehen, also was in den USA oder in kolonialistische Länder wie Großbritannien gemacht sein konnten mit der Vergangenheit, haben wir gesagt, hey, Deutschland, also was für ein Modell. Leider, als ich hier gelebt habe, hier gearbeitet habe, Geld von großen deutschen Firmen für diese Projekte gekriegt haben, habe ich gesehen, dass der Realität ist nicht wie dieses Bild, die wir von Deutschland haben. Und die Entnazifizierung an sich hat kaum stattgefunden. Also es hat die Wirtschaft kaum getroffen. Es hat viele, die größte deutsche Firmen einfach nicht angefasst. Und es hat kaum etwas mit der Shoah, der Holocaust zu tun. Und als wir in einer kleinen Stadt in der Politik engagiert haben, haben wir gesehen, wie tief gewurzelt diese Nazi-Gelder und dieser Nazi-Einfluss immer noch auf die heutige Gesellschaft ist, und haben wir angefangen zu forschen und zu schreiben und es anzumerken. Und die Leute vor Ort wollten es nicht so gerne hören, und damit mussten wir einfach schreiben, weil es kam auf tauben Ohren.
Auf diese Kleinstadt im Rheinland, da gehen wir später noch ein. In der Einleitung des aktuellen Buches schreiben Sie, es gehe nicht darum, einzelne Mitglieder der deutschen Gesellschaft zu beschuldigen, den Nazis und ihrer Gesinnung nahezustehen, sondern um Nazis durch und durch als Charakterisierung der institutionellen Ebene. Können Sie das ein bisschen erläutern?
Ja, wir sind ganz glücklich in Deutschland. Wir leben hier ganz gerne. Unsere Nachbarn sind unglaublich liebe Menschen. Was wir von der Zivilgesellschaft, von die Deutschen, die wir kennen, also es ist hauptsächlich positive Erfahrungen, und ich will nirgendwo anders wohnen. Ich sehe nicht, dass die Leute um mich herum sind Nazis. Aber ich sehe, dass überall, wo ich hingucke, ist die Nazi-Belastung immer noch da. Die Stiftungen, die die Zivilgesellschaft finanzieren, haben so viel nicht entnazifiziertes Nazi-Geld in sich. Also die Institutionen, für denen ich gearbeitet habe, mein Gehalt kam aus Sachen, die gesehen sein konnten als Nazi-Profite. Die Namen von hochrangigen Nazis oder mindestens Nazi-Unterstützer sind überall zu sehen, Bürgervereine als Spender überall in Deutschland. Und das lässt einen sehr bitteren Geschmack dahinter, obwohl ich hier sehr gerne lebe.
Ein paar Beispiele für solche Stiftungen?
Also hauptsächlich haben wir am Anfang auf der Familie und Firma Henkel fokussiert, wo tief Nazi-Wurzeln, die Profite von der Giftgas Zyklon B tiefe Profitwurzeln sind, und wo wir vorher gewohnt haben, ist dieser Name überall. Die finanzieren Schulen, die finanzieren ja, große Grünfläche, die haben auch meine Arbeit finanziert, was ganz großzügig war. Aber trotzdem hätte eine Entnazifizierung tatsächlich stattgefunden, hätte die Henkel-Firma nicht weiter existieren können, wegen ihrer große Nazi-Belastung. Und das ist manchmal schwer für mich immer noch zu begreifen, als ich hier in Post-Nazi, entnazifiziertes Deutschland lebe. Aber Henkel ist nur einer von mehreren Beispielen. Herbert Quandt ist noch einer wichtiger. Viele von den automobilorientierten Stiftungen sind sehr tief in dieser Verwurzelung.
Entnazifiziert euch, darin steckt ja ein Aufruf. Sie haben jetzt schon viele Beispiele gebracht, wo diese Entnazifizierung eben nicht stattgefunden hat. Landläufig sagt man doch aber oft, wir sind doch Geschichtsaufarbeitungsweltmeister, oder?
Das nennt man Deutschland, was, ja, und viele Bücher sind darüber geschrieben, und das ist auch etwas, das wir kontern wollten. Wir finden, diese Beschreibung lässt das Illusion von Aufarbeitung und Vergangenheitsbewältigung als Erfolgsgeschichte dann stehen, wenn es tatsächlich eine Prozess sein sollte, das immer wiederkehrend gemacht sein musste und immer weiter Fortschritte daran gemacht sein mussten. Und da finde ich, Deutschland tatsächlich steht hinter viele Länder, die schon momentan mit Bewegungen wie Black Lives Matters jetzt mit ihrer Geschichte auseinandersetzen und jetzt für wirklich fortgeschrittene Gesetze rufen, um diese Geschichte zu überwinden.
Heißt, es gibt durchaus Länder, die das besser hinkriegen, obwohl Deutschland dem Selbstbild nach eigentlich das fast am besten hinkriegt.
Was Deutschland von Wörtern macht, ist super. Deutschland hat eine super Bild von Aufarbeitung. Ja, also Stolpersteine liegen überall. Wir reden immer über die arme, tote Juden. Aber echte etwas zu tun, was ist das? Wiedergutmachung. Wiedergutmachung gibt es nicht. Also die Wort ist schon eine wahnsinniges Wort, dass man die Shoah wiedergutmachen konnten. Aber auch die Idee, dass Juden einen Platz in modernes Deutschland haben, ist von mir als Jude, es fühlt es nicht so an. Und das in andere Länder finde ich anders. Es ist nicht zu sagen, dass die es besser machen, aber die machen anders, und in dieser Anderssein sehe ich viele, was Deutschland lernen konnte.
Was könnte Deutschland lernen? Von welchen Ländern?
Ich finde, dass in den USA und auch in Großbritannien haben schwarze Menschen eine Stimme in diese große Diskussion über die Vergangenheit. Und in Deutschland, wenn ich eingeladen bin, um darüber zu sprechen, bin ich sehr oft als Repräsentant eines ausgelöschten Volkes da zu sein. Oder ich bin, man manchmal erzählt, diese Aufarbeitung, diese Vergangenheitsbewältigung, das ist eine deutsche Geschichte. Wir Deutsche müssen das machen. Wir müssen unsere Verantwortung nehmen. Ich weiß nicht wirklich, was eine Jude hier zu machen hat. Das habe ich von mehreren solchen Organisationen sehr nett gemeint gehört, was ich niemals in den USA oder Großbritannien in diese Vergangenheitsbewältigung, Bewegungen wie Black Lives Matters über einen schwarzen Mensch hören würde. Und diese Inklusion von die betroffene Gruppe fehlt meiner Ansicht in Deutschland.
Gehen wir noch wirklich auf Ihr Buch genauer ein. Lesen wir vielleicht einfach mal einen kurzen Abschnitt. Dort skizzieren Sie ein Alltagsszenario, ein deutsches Alltagsszenario. Wir sitzen gemütlich im Esszimmer unseres kleinen Hauses in einer kleinen Stadt im Rheinland. an dem hübschen antiken Tisch, der seit den späten 30er Jahren im Besitz unserer Familie ist. Auf ihm stehen ein paar Tassen mit dampfendem Kaffee, den wir heute Morgen noch schnell bei Edeka gekauft und jetzt mit einem Filter von Melitta aufgebrüht haben. Neben den Kaffeetassen stehen zum Naschen zwei Schälchen mit Keksen für die Erwachsenen, Butterblätter, die mit der schönen Eichenlaubform, und für die Kinder Leibniz-Kekse, beide von Balsen. Auf dem Tisch liegen auch zwei überregionale Zeitungen, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Süddeutsche Zeitung, sodass wir zwei verschiedene Perspektiven auf die Nachrichten bekommen und das Gefühl haben, nicht von einer Seite manipuliert zu werden. Außerdem liegt auf dem Tisch das große Dr. Oetker Backbuch. Es ist ein wenig in die Jahre gekommen, wurde es doch schon 1983 herausgegeben. Doch gelegentlich blättern wir noch gerne darin, wenn wir auf der Suche nach süßen kulinarischen Inspirationen sind, die wir mit unserem Thermomix von Vorwerk heute natürlich viel leichter zubereiten können oder uns an den duftenden Gugelhupf erinnern, den Oma immer in unserer Kindheit gebacken hat. Beim Gedenken an die kürzlich verstorbene Großmutter rollt uns eine Träne über die Wange, die wir schnell mit einem Tempo-Taschentuch wegwischen. Ja, bis etwas später sind die Kinder dann noch am Spielplatz mit Spielgeräten gesponsert von Henkel. Sie hatten Henkel schon angesprochen. Dieses Szenario, das klingt doch alles so schön, so heimelig, so, ach, die Welt ist in Ordnung, oder?
Also so sollte es klingen und muss ich auch sagen, so war unser Leben. Ja, unser Leben hier in Deutschland ist richtig schön. Aber diese Schönheit basiert sich auf einer Wirtschaft von Edeka, von Vorwerk, von Dr. Oetker, von Henkel, von Melitta. Von die Firmen, die hinter oder auf Aufsichtsrat von Süddeutsche Zeitung und FAZ stehen, die alle ihre Nazi-Profite am meisten behalten dürften, in die neue Deutschland, der nach der Krieg gebaut war. Und diese Privilegien, die Deutschland hat, die wir genießen. Also es ist wirklich schön, hier zu leben, aber das basiert sich auf eine fehlgeschlagene oder eine nicht vollzogene Entnazifizierung der deutschen Wirtschaft. Und das Wirtschaft ist wirklich tief Nazi belastet.
Im Buch gehen Sie sehr detailliert die verschiedenen Firmen durch oder werden sehr viele Firmen NS-belastete, nicht entnazifizierte Firmen vorgestellt. Sie haben vorhin gesagt, Wiedergutmachung, schon dieser Begriff ist natürlich extrem schwierig, die gab es nicht. Jetzt werden manche sagen, ja, aber Deutschland hat doch Reparationen gezahlt.
Ja, es ist schon ein schwieriges Thema. Also die deutschen Politiker, die Finanzleute, die in der Reparationszahlungszeiten die Nummern, also gegeben hat, die Zahlen gegeben hat, was man tatsächlich zahlen musste, um die Shoah wirtschaftlich zu überwinden. Das war, also was am Ende zu der Stadt Israel bezahlt war von Deutschland, war etwa 10% von dieses, was tatsächlich richtig wäre. Aber was auch sehr interessant ist, ist, dass diese Zahlungen waren im Waren an der Stadt Israel. Und natürlich ist es auch super problematisch, die Juden und Stadt Israel gleichzusetzen, um zu sagen, ja, wir haben Israel Reparationen bezahlt, jetzt sind wir gut mit der Juden. Aber es ist auch sehr interessant, welche Firmen in einer Position waren, Israel mit Waren zu liefern, waren diese nicht entnazifizierte deutsche Wirtschaftsriesen, die tatsächlich dann profitiert haben von der Reparationen, genau wie die von der Verbrechen der Nazis profitiert haben, was uns auch in unserer Forschung schockiert hat. Ja, die Konzept, dass Reparationen für die Shoah bezahlt sein konnten, ist schon schwierig, aber was tatsächlich bezahlt war, war ja eine Tropf auf heißen Stein, sagt ihr, ja?
Sie schreiben weiter auch, der Diebstahl ist nicht nur einfach nur ein Diebstahl, sondern ein 90 Jahre andauerndes systematisches Ungleichgewicht bei den Ausgaben und der Finanzierung zugunsten deutscher und zum Nachteil jüdischer Anliegen. Vielleicht können Sie das noch erklären.
Wow. Danke für diese Frage. Diese war also sehr interessant zu sehen. Die Forschung über die wirtschaftliche Impact von diesen Sachen zeigt auch die Charitable Giving, die wohltätige Spenden von Deutschen und von Juden. Also und was super interessant ist, ist, wo unsere Prioritäten liegen. Deutsche Spendenkultur geht hauptsächlich an Deutschland, an deutsche Institutionen, wo jüdische Spendenkultur geht tatsächlich viel mehr an internationale Sachen wie, wie gesagt, Racial Justice, sagen wir, also Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit wie der Bürgerrechtsbewegung. Was Juden finanzieren würden durch diese Wohltatsspenden, ist Hunderte von Milliarden von Euros nicht bezahlt an diese jüdische Interessen weltweit und stattdessen an deutsche Interessen bezahlt, wegen dieser Ungleichgewicht in die Wirtschaft, was nicht zurückbezahlt war an jüdische Institutionen. Und es bedeutet wirklich, der letzten 90 Jahren waren international viel weniger an Sachen, die Juden gut finden würden, und viel, viel mehr an Deutschland gespendet.
Ja, dass die Firma Henkel, dass die Quanz etc. überhaupt jemals wieder in die Lage gekommen sind oder dass sie in der Lage geblieben sind, wohltätig zu sein, eigentlich wirklich unglaublich bei der Vorgeschichte. Ja, kommen wir langsam ans Ende, auch ans Ende des Buches. Dort machen Sie dann einen Vorschlag zur Entnazifizierung. Sie stellen viele verschiedene Firmen dar und schlagen vor, diese zu enteignen und in eine Treuhandgesellschaft praktisch zu überführen. Das Buch endet dann mit dem Satz, in dem es eine tiefgreifende Entnazifizierung 2.0 vornimmt, könnte Deutschland die Welt retten. Plötzlich doch am deutschen Wesen könnte die Welt genesen?
Ja, ich würde sagen, eine Enteignung von diesen Firmen, die so tief Nazi belastet sind, bedeutet nicht, diese Zahlen, diese Hunderte von Milliarden von Euros an den Juden zu geben. Nein, also diese ist schon abgefallen. Nein, es würde dann für die Krisen, die uns alle also betreffen, also der Klimakrise, der nächste Migrationskrise, die große Kriegen. Also wir konnten vieles mit dieses Geld tatsächlich überwältigen als Weltgemeinschaft und nicht also die Juden, die Deutschen. Nein, wir konnten das zusammen machen und gleichzeitig Deutschland konnte zeigen, dass es diese Entnazifizierungsbemühungen und dieses Aufarbeitung und Vergangenheitsbewältigung tatsächlich ernst nehmen und in ihrer Herzen haben, wenn es am Ende die große Täter der Nazi-Geschichte, die Leute, die alle jüdische Eigentum geklaut haben und in ihre Firmen gesteckt haben, die Leute, die jüdische Zwangsarbeit benutzt haben in ihrer Firma, um Profite zu schlagen, alles, also die Leute, die profitiert haben von Auschwitz, die profitiert haben von der Giftgas und von der, wissen Sie, mehr Juden sind ermordet durch Kugeln, durch Waffen in der Shoah als durch Giftgas. Das bedeutet, die deutschen Militärfirmen sind immer noch durch dieses belastet, weil die haben davon profitiert. Und wenn wir diese Leute, diese Firmen nicht mehr ihre große Platz in der deutschen Gesellschaft geben und trotzdem ihre Profiten nutzen zum Wohl der ganzen Menschlichkeit. Also das konnte eine große, große deutsche Erfolg sein. Ich bin nicht Deutscher. Das kann ich nicht machen. Das liegt in Verantwortung den Deutschen, wenn sie Interesse daran haben. Wir konnten einfach Ideen vorschlagen.
Sie schreiben selber, dass es für diese Entnazifizierung derzeit in Deutschland keine rechtlichen Grundlagen gibt, dass es eine moralische Sache ist. Halten Sie das denn irgendwie für vorstellbar, dass in diesem Deutschland so etwas Moralisches möglich ist?
Ich glaube, ja. Ich glaube, die Deutsche, die ich kenne, die Forscher in diesem Bereich der Aufarbeitung der NS-Zeiten, die gute Deutsche, die ich kenne, was ja 99% die Deutsche, die ich kenne, ausmacht. Also Deutschland ist ein Land voller guter Leute. Also ich mag alle die Deutsche, die ich kenne. Und ich glaube, sie haben eine tief verwurzelte Moralität, die durch dieses Geschichte entstanden ist. Ich glaube an Deutschland, dass Deutschland die Richtige machen will und dass es machen konnte, wenn die Leute sagen, ja, das will ich machen. Ich sage meine Bürgermeister, ich sage meine Mitglieder im Bundestag, das will ich machen. Und ich glaube, es würde Unterstützung für einen moralischen Umgang mit der Geschichte und einen moralischen Umgang mit der Zukunft in Deutschland geben, wenn die Deutsche generell diese Geschichte bewusst ist.
Das sagte Zachary Galland. Er hat mit Katharina F. Galland das Buch Nazis All the Way Down geschrieben, das Ende 2023 erschienen ist. In der deutschen Übersetzung trägt es den Titel Entnazifiziert euch und erscheint am 20. Oktober im Westend Verlag. Am Mittwoch, den 2. Oktober um 18.30 Uhr ist Zachary Galland auf Einladung der Partei Die Linke in der Hebelschule in Freiburg zu Gast. Titel der Veranstaltung, in der er aus dem Buch lesen wird. Und anschließend gibt es natürlich auch eine Diskussion. Entnazifiziert euch wieder den Mythos der Vergangenheitsbewältigung.